Und ich sage schon mal vorab, ne, mein Vortrag ist so in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil gehe ich auf Tarot und Astrologie ein und werde euch versuchen zu zeigen, wie sich diese beiden Disziplinen gegenseitig befruchten können. Und im zweiten Teil werde ich auch etwas darüber erzählen, wie ich das Tarot tatsächlich ganz konkret auch in meiner Beratungsarbeit benutzt habe und wie sich das ganz wunderbar einsetzen lässt, um in der Beratung wirklich in Kontakt mit dem Gegenüber zu kommen und um vielleicht auch, und das wird wahrscheinlich besonders die beratenden Kollegen und Kolleginnen hier in dieser Runde interessieren, so, wie komme ich ins Gespräch mit jemandem, der mich aufsucht, um über sein Horoskop zu reden? Und da finde ich, ist das Tarot eine ganz wunderbare Methode. Und wie ich das mache, ne, da werde ich dann im zweiten Teil was zu erzählen. Ja, jetzt starte ich mal meine PowerPoint und muss dafür den Bildschirm freigeben. Ne, wir sind ja inzwischen alle Zoom erfahren, weil wir seit einem Jahr nichts anderes machen. So, ich hoffe, dass jetzt alle meine Präsentation sehen können. Und ja, die erste Folie, ne, ist natürlich das Willkommen an alle hier in dieser Runde. Ich habe jetzt hier immer noch so verschiedene Elemente vom Zoom auf meinem Bildschirm. Ich hoffe,
Monika Heer, Tarot und Astrologie.
ja,
Ach so, Stummschalten.
okay, ach so, ich dachte, das wäre jetzt eine Frage oder noch mal eine Ankündigung, sorry. Also, herzlich willkommen und wir springen gleich rein ins Thema. Und mit dem Tarot und der Astrologie ist es ja so, dass bei beiden Disziplinen die Ursprünge so etwas im Dunkeln liegen, etwas geheimnisvoll sind. Bei der Astrologie können wir sagen, dass die Elemente, mit denen wir heute astrologisch arbeiten, der Tierkreis, vor allen Dingen die sieben alten Planeten, die waren tatsächlich schon im alten Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, ne, bei den Babyloniern bekannt. Und das ist jetzt so ungefähr 4000 Jahre her, dass die ersten Himmelsbeobachtungen aufgeschrieben haben und auch damals schon sehr fundiert ihr Wissen über die Zyklen der Planeten und die Bedeutung der sieben alten Planeten aufgeschrieben und gesammelt haben. Beim Tarot ist es so, dass man immer wieder in den Büchern nachlesen kann, dass es in Italien so ungefähr 1500 Jahre nach Christus entstanden sein soll. Und es gibt so viele Geheimnisse, auch geheimnisvolle Aussagen zum Ursprung des Tarots. Also mal sollen es die Zigeuner gewesen sein, die das Tarot unter die Menschen gebracht haben. Und ja, ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bilder des Tarots genauso alt sind wie die Bilder der Astrologie. Und wenn jetzt immer in den Büchern berichtet wird, dass es das Tarotspiel erst seit 500 Jahren gibt, haben wir eine ganz einfache Erklärung. Denn die Spielkarten, die konnten erst seit ungefähr 500 Jahren gedruckt werden, weil erst im 15. Jahrhundert der Buchdruck erfunden wurde. Das heißt also, diese 78 Spielkarten und die Bilder, die wir heute auf den Tarotkarten finden, die hat es schon immer gegeben. Nur wer hätte sich so ein Tarotspiel kaufen können, außer reichen Königen? Denn tatsächlich war es ja vor der Erfindung des Buchdrucks so, dass tatsächlich jedes Buch auch abgeschrieben werden musste und 78 Tarotkarten hätte man dann abmalen müssen. Jetzt habe ich damit vielleicht so einen Mythos zerstört mit meiner Aussage, die natürlich darauf basiert, dass ich Malgeschichte studiert habe und mich von da natürlich auch ganz gut auskenne in der geschichtlichen Entwicklung. Und vielleicht auch noch mal interessant für die Astrologen, Astrologinnen hier in dieser Runde, Gedruckte Ephemeriden gibt es auch erst seit 500 Jahren. Und derjenige, der die ersten Ephemeriden gedruckt hat und überhaupt den ersten Astrologie-Buchverlag hatte, war Johannes Müller aus Nürnberg, den man auch Regio Montanus nannte. Und den Namen kennen einige vielleicht auch als ein Häusersystem.
Ich hoffe, wieder kurz.
Ja, Schatzi. Okay. Also, ich fasse zusammen. Die Bilder des Tarots sind genauso alt wie die Bilder der Astrologie. Und wir werden jetzt im Folgenden feststellen, dass es sehr, sehr viele Berührungspunkte gibt zwischen den 78 Tarotkarten und unseren astrologischen Symbolen, sprich den Tierkreiszeichen und den Planeten. Das Tarot ist ja ein Spiel, ich sagte es gerade schon, das aus 78 Karten besteht, 22 sogenannten großen Arcana-Karten. Und hier seht ihr eine Karte, die auch nochmal auf dieses Geheimnisvolle des Tarots verweist. Das ist die Karte Nummer 20 aus dem Crowley-Tarot. Zum Crowley-Tarot und zum Herrn Crowley sage ich nachher auch noch mal etwas. Ja, und diese 78 Karten, die 22 großen und die 4x14 kleinen Karten werden auch Arcana genannt, Arcana-Karten. Und dieser Begriff erklärt uns vielleicht auch schon gleich, was das Tarot ist, denn das Tarot mit seinen Arcana-Karten und den Geheimnissen, die sich darin verbergen, ist natürlich ein Spiel, ne, mit dem wir, ähnlich vielleicht wie in der Astrologie, die Geheimnisse des Lebens ergründen können. Denn Arcana oder Arcanum ist tatsächlich ein lateinischer Begriff, der in der Übersetzung so viel heißt wie Geheimnis. Und ihr wisst vielleicht, dass die Tarotkarten nochmal anders als unsere Astrologie sehr häufig für wahrsagerische Zwecke genutzt werden. Wir könnten auch sagen, ja, man kann sie wie ein Orakel nutzen. Und Astrologie nutzen wir ja häufig etwas anders. Wobei uns natürlich auch mit Hilfe der Astrologie, der astrologischen Symbole, die Möglichkeit gegeben ist, Aussagen zu machen, um vielleicht auch weiß zu sagen. Ich spiele hiermit natürlich auf den Punkt der Prognose an, der ja in der Astrologie einen sehr großen Raum einnimmt. Gut, was ist jetzt das Tarot? Wir können direkt die Tarotkarten befragen, um eine erste Antwort zu bekommen. Und die Antwort auf diese Frage ist in der 10. Karte des Tarots verborgen. Das ist die Karte des Glücksrad oder Rad des Schicksals. Diejenigen, die sich schon ein bisschen mit Astrologie und Tarot beschäftigt haben, werden vielleicht wissen, dass diese Karte interessanterweise dem Planetenprinzip Jupiter zugeordnet wird. Und Jupiter ist ja auch in unserer Astrologie der Glücksplanet. Und das Rad des Schicksals wird eben auch Glücksrad genannt. Und wir könnten auch sagen, es ist vielleicht so etwas wie das Rad des Lebens, was ja unser Horoskop in seiner heutigen Kreisdarstellung auch ist. Und auf diesem Rad des Lebens, auf diesem Rad des Schicksals finden wir vier Buchstaben. Und ich habe hier nochmal eine Ausschnittvergrößerung mitgebracht. Und diese Buchstaben lassen sich nämlich in unterschiedliche Richtungen lesen. Und je nachdem, mit welchem Buchstaben man anfängt, erhält man unterschiedliche Worte. Und wenn man die aneinander reiht, erhält man diesen lateinischen Spruch: Rota, Taro, Orat, Tora, Ator. Was heißt das? Das heißt so viel wie das Rad des Lebens, also dieses rotierende Rad, verkündet das Gesetz der Einweihung. Und ich würde tatsächlich sagen, ja, es verkündet so etwas wie die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, mit denen wir uns ja auch in der Astrologie beschäftigen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Karte angucken, sehen wir da ja verschiedene Figuren. Ne? Wir sehen in den vier Ecken vier Gestalten, vier Engel, die für die vier Evangelisten stehen. Und wir gucken uns die Karte gleich auch nochmal etwas genauer an. Und ich werde dann auch nochmal andere Darstellungen zeigen als die von Arthur Edgar Waite und Pamela Coleman Smith. Das, was ihr hier nämlich seht, ist eine Karte aus dem sogenannten Rider-Waite-Tarot. Und das ist das bekannteste Tarot. Und ich würde auch sagen, es ist dasjenige, was so am leichtesten zu uns spricht, weil es mit einer Bilder- und Symbolwelt arbeitet, die in unserer Kultur zu Hause ist. Okay, wir gucken uns jetzt mal die erste Karte des Tarots an. Und das ist die Karte der Magier. Diese Karte zeige ich immer, wenn eine neue Astrologieausbildung beginnt. Und tatsächlich ist diese Karte der Magier, die Merkurkarte, eine, die uns sehr viel darüber erzählen kann, was Astrologie ist und wie wir mit Astrologie arbeiten können. Und zwar hat der Magier ja eine Körperhaltung, die unseren astrologischen Schlüsselsatz wie oben so unten ausdrückt. Und ihr wisst vielleicht, dass dieser hermetische Lehrsatz, wie er genannt wird, aus einer alten Schrift stammt, dem sogenannten Corpus Hermeticum, ist über 2000 Jahre alt. Und es gibt halt auch eine ausführliche Fassung dieses Lehrsatzes. Die lese ich jetzt mal vor. Himmel oben, Himmel unten. Sterne oben, Sterne unten. Alles, was oben ist, ist auch unten. Nimm es hin und es bringe dir Glück. Also, wie oben, so unten, ist für mich ein Schlüsselsatz, um Astrologie zu verstehen und um vor allen Dingen zu verstehen, dass unsere Astrologie mit Entsprechungen arbeitet. Wir, die wir astrologisch versiert sind, wir wissen ja alle, dass da oben nicht irgendwelche Planeten rumkurven, die irgendetwas mit unserem Schicksal machen, sondern wir wissen ja, dass die Gesetzmäßigkeiten der Planeten, die sich eben auch in den Tarotkarten widerspiegeln, die Gesetze des Lebens veranschaulichen, die wir auch beobachten können, wenn wir hier auf der Erde uns angucken, wie entwickelt sich die Natur, wie entwickeln sich die Pflanzen, wie entwickelt sich Leben, wie entwickeln sich Menschen. Und ich will ja gar nicht so tief einsteigen, weil ich spreche ja zu einem Fachpublikum. Sehr viele sind hier Mitglieder des Österreichischen Astrologenverbandes und werden natürlich die Rhythmen der Planeten kennen, die Gesetzmäßigkeiten der Planeten und vielleicht auch sehr viel darüber wissen, wie sich diese Gesetzmäßigkeiten der Planeten in unserem Leben zeigen, in unserem Alltag zeigen. Und ich finde es aber immer wieder wichtig, sich auch noch mal klarzumachen, dass es ein großes Geheimnis ist, dass es diese Entsprechungen wie oben so unten gibt. Und dass letzten Endes niemand so genau weiß, warum das so ist. Wir können nur die Gesetzmäßigkeiten lesen, wir können lernen, sie zu verstehen und wir können damit lernen, unser Leben bewusster zu gestalten. Und ich glaube, dass diese erste Karte des Tarots, die steht ja auch für den Anfang. Ein Weg beginnt. Ich fange an. Und wenn ich anfange, habe ich auf dem Tisch vor mir vier Gegenstände, die stehen für die vier Elemente, die Kelche für das Wasserelement, die Stäbe fürs Feuer, die Schwerter, ich sagte es vorhin schon mal, für die Luft und die Münzen für das Erdelement. Und diese Elemente sind zumindest im Tarot auch Geschenke oder Gaben. Ich habe ja vorhin die Karte Ass der Schwerter gezeigt. Und mit dem Ass beginnen immer die Reihen der kleinen Arkana-Karten. Und da kommt in den Darstellungen von Rider-Waite immer so eine Hand aus dem Himmel, die den Gegenstand vor uns hält. Und von da meine ich, dass die Elemente ja eben auch Potenziale sind, Energien sind, Kräfte sind, die uns auf unserem Weg zur Verfügung stehen. Und in der großen Arkana, in den 22 Karten, wird ähnlich wie im Tierkreis ein Entwicklungsweg beschrieben. Na, ein Weg durch das Leben mit all seinen Herausforderungen. Und die 22 Karten entsprechen natürlich den 12 Tierkreiszeichen und den 10 Planeten, mit denen wir in der Astrologie arbeiten. Es gibt da so eine gewisse Unschärfe. Also das heißt, es gibt einzelne Karten, da sind sich die Experten uneins, welchem Planetenprinzip sie diese Karte zuordnen wollen. Das müssen wir hier jetzt aber auch gar nicht vertiefen. Und ich finde, so eine gewisse Unschärfe steht uns ganz gut zu Gesicht. Denn diese Unschärfe heißt ja auch, wir sind Suchende, wir suchen zu verstehen. Okay, wir sind also am Anfang des Weges und versuchen zu verstehen, was der hermetische Lehrsatz bedeutet. Ne, wir versuchen zu verstehen, was uns die Karten erzählen. Und ich habe ja gerade schon mal, bevor es losging und Susanne noch so viele Telefonate und E-Mails abarbeiten musste, eine Karte aus dem Marseille-Tarot gezeigt. Und ich zeige euch jetzt auch einmal den Magier in einer älteren Variante, nämlich in der Variante des Marseille-Tarot. Und ich sagte es vorhin schon mal, diese Darstellung ist aus dem 17. Jahrhundert. Und wir sehen, hier hält zwar auch jemand eine Art Zauberstab in der Hand, aber anders als der Magier auf der Karte Arthur Edgar Waite und Pamela Smith, hat gar nicht diese Körperhaltung des wie oben so unten eingenommen. Und die Gegenstände, die dieser Magier auf dem Tisch vor sich liegen hat, sehen auch noch mal ein bisschen anders aus. Also mit viel Fantasie kann man da auch Münzen, ja, ein Schwert, vielleicht ein Messer erkennen und so weiter und so weiter. Und ich möchte euch vor allen Dingen mit diesen unterschiedlichen Karten aus unterschiedlichen Jahrhunderten noch mal zeigen, dass so diese Urprinzipien oder Ursymbole, mit denen wir sowohl in der Astrologie als auch im Tarot arbeiten, na, dass eben diese Bilder in den jeweiligen Epochen unterschiedlich gesehen werden. Also Symbole, Urbilder sind ewig, aber unsere Interpretation ist halt auch immer ein Stück weit zeitgeistabhängig. Das heißt also, jeder guckt so durch seine Brille. Und im 20. Jahrhundert oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da gab es ja in England einen geheimen Orden, den Golden Dawn Orden. Und das wissen sicher die meisten hier in der Runde auch, dass die Astrologie oder die hermetischen Wissenschaften über viele Jahrhunderte nur in sogenannten Geheimgesellschaften weitergereicht wurden. Ne, über die Freimaurer, die Rosenkreuzer, wie sie alle heißen. Und diese Demokratisierung von geheimem Wissen, von esoterischem Wissen, ist so ein typisches Produkt der letzten 100, 150 Jahre. Und zwei wichtige Persönlichkeiten, der gerade schon genannte Arthur Edgar Waite und der Aleister Crowley, die gehörten zu diesem Golden Dawn Orden. Und die haben beide, jeder für sich, dieses Tarot nochmal neu gefasst und haben diese 78 Karten neu interpretiert. Sie haben sich beide jeweils Frauen gesucht, die ihnen diese Karten gemalt haben und diese künstlerischen Darstellungen haben natürlich auch einen unterschiedlichen Background. Also Arthur Edgar Waite, ne, hat sehr viel mit christlichen Symbolen gearbeitet und Aleister Crowley hat sich ja selbst als Schwarzmagier bezeichnet. Der war so ein bisschen der böse Bub in der damaligen Astro-Esus-Szene. Er hat ja auch ein Buch über schwarze Magie geschrieben, hat gerne schwarze Magie betrieben. Und ich glaube, er war einfach so jemand, der das toll fand, etwas skandalös daherzukommen. Und Crowley hat 3 Versionen des Magiers gezeichnet und eine entscheidende Neuerung in seinen Karten, ihr könnt es vielleicht erkennen, ist, dass er tatsächlich hier unten auf die Karten neben den Namen jeweils die entsprechenden astrologischen Symbole hingeschrieben hat. Und die Neuerung, die entscheidende Neuerung, die Arthur Edgar Waite ins Tarot eingeführt hat, ist halt, dass er diese 4x14 kleinen Karten auch mit Situationen des alltäglichen Lebens bebildert hat. Denn bis dahin wurden die eher so dargestellt wie Spielkarten. Also es gab dann auf der Karte Ass der Schwerter 1 Schwert, auf der Tarotkarte 2 Schwerter, 2 Schwerter und so weiter und so weiter. Diese Methode hat Crowley beibehalten, aber hat die halt künstlerisch nochmal sehr viel ansprechender gestaltet. Ja, und Arthur Edgar Waite hat tatsächlich die ganz kleine Arkana sehr bildhaft, sehr anschaulich illustriert. Und ich habe ja immer wieder mitbekommen, ne, wie die Schülerinnen und Schüler in meinen Ausbildungsgruppen halt auch angefangen haben, mit den Karten zu spielen. Und ich würde jedem, der so einsteigt mit den Tarotkarten, ne, dieses Spiel empfehlen, einfach mal die Bilder so direkt zu uns sprechen. Und das werde ich nachher auch noch mal an einzelnen Beispielen sehr deutlich zeigen. So, jetzt haben wir ein bisschen was über die Geschichte der Tarotkarten erfahren und über die, ja, 2 bekanntesten Spiele, nämlich das Crowley-Tarot und das Rider-Waite-Tarot. Und jetzt gucken wir uns dann noch mal diese Karte, das Glücksrad, an. Und auch hier noch mal neben der Rider-Waite-Version, ne, die alte Darstellung des Marseille-Tarots. Und hier kann man auch noch mal deutlich erkennen, ne, dass die weniger astrologisch symbolisch ist oder vielleicht auch weniger Inhalte so aus dem großen Pool des Geheimwissens nutzt. Denn wir sehen hier schlicht und einfach nur ein Rad, also jetzt auf der rechten Karte des Marseille-Tarots. Und auf diesem Rad sind 3 Wesen. Ne, eines, das hier gerade auf dem Weg nach unten ist, eines, das gerade auf dem Weg nach oben ist. Und hier oben sitzt auch so eine Art König oder Sphinx-ähnliches Wesen. Und hier auf der Darstellung von Rider-Waite, ich sagte es gerade schon mal, sehen wir natürlich in den 4 Ecken die 4 Evangelisten, die halt auch den 4 Elementen zugeordnet werden können. Und vor allen Dingen den 4 fixen Zeichen. Da wäre nämlich hier der Wassermann, der Adler, ne, also der Skorpion, hier unten Löwe und hier der Stier. So, und diese 4 Elemente, die tauchen auch nochmal auf der Karte 21 auf, die dann das Ende des Tarots bildet, während die Karte Nummer 10, Rad des Schicksals, so die erste Hälfte der Karten abschließt. Und was ich jetzt ganz interessant finde, wenn wir nochmal uns weiter Gedanken darüber machen, was könnte denn eine Botschaft dieser Karte sein? Na, was steckt da drin? Ich habe gerade schon mal gesagt, sie wird immer dem Jupiter-Prinzip zugeordnet. Und ich habe in meinen kunsthistorischen Forschungen eine Darstellung des Schicksalsrades gefunden, eine Darstellung aus dem Mittelalter, ne, die ihr hier seht, also eine künstlerische Darstellung, die gar nichts mit dem Tarot zu tun hat. Sie erzählt uns aber sehr viel darüber, dass so dieses Glücksrad oder dieses Rad der Fortuna, das war ja die Glücksgöttin des Mittelalters, ein sehr beliebtes Motiv war. Und was ja damals den Menschen offenbar sehr viel geläufiger war, als es das uns heute ist, ist halt das Rad des Schicksals oder das Rat der Fortuna nicht bedeutet, dass man immer super duftes Leben hat, immer gut drauf ist, immer nur Jupiter-Glückserfahrungen macht, sondern das Rad des Lebens bedeutet, dass man mal oben und mal unten ist. Und ne, ich glaube, dass Astrologie, die ja auch sehr viel über Zyklen erzählt, uns eben auch helfen kann, so dieses Auf und Ab des Lebens zu verstehen und zu akzeptieren, dass wir, wie Mona Rieger in ihrer jahrelang geschriebenen Monatsprognose getitelt hat, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und die wechseln sich in ganz bestimmten Zyklen immer wieder ab. Und ich finde, diese Karte Rat des Schicksals kann uns sehr viel darüber erzählen, ne, dass wir, wenn wir am tiefsten Punkt sind, automatisch wieder aufsteigen. Oder man könnte es auch noch mal anders formulieren, da ist ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Oder noch mal in anderen Worten, ist die dunkle Nacht der Seele, die ja oft zitiert wird, wenn wir über schwierige Pluto-Transite sprechen oder schwierige Zeiten im Leben. Diese dunkle Nacht der Seele, die endet. Das ist die Verheißung des Schicksalsrades. Alles ist immer in Bewegung, alles verändert sich. Und ich finde, das ist einmal eine sehr tröstliche Sicht der Dinge, ne, dass ja, auch die schwierigen Zeiten irgendwann vorbei sind. Ihr kennt es aus der Bibel, 7 magere, 7 fette Jahre, ne, wobei ich glaube, dass man nicht immer 7 Jahre am Stück Pech hat, ne? Aber es ist ja mehr auch so ein geflügelter Spruch, den wir da in der Bibel finden. Und ich habe gerade schon mal darauf hingewiesen, dass diese Karte mit dem Planet Jupiter in Verbindung gebracht wird. Und Jupiter, der traditionell als Glücksplanet gilt, der für die guten Chancen im Leben steht, ich glaube, er hat einen direkten Bezug zu dieser Karte. Na, denn auch Jupiter hat sehr viel damit zu tun, Ja zu sagen zu dem, was uns passiert im Leben. Ihr wisst, Jupiter hat eben auch neben seiner Bedeutung als Glücksplanet die Bedeutung, Sinn zu stiften, Sinn in allen Erfahrungen des Lebens zu finden. Und ich glaube, ein tieferer Sinn, der sich in jedem Leben verbirgt, ist halt auch diese Fähigkeit zu erkennen, warum mir Dinge passieren, warum mir etwas widerfährt oder zustößt. Und indem ich anfange zu erkennen, dass das, was ich jetzt gerade erlebe, was schwierig ist, was aber zu mir gehört, entwickle ich eine ganz bestimmte Form von Zuversicht. Ja, ich habe noch eine wunderschöne Darstellung dieser 10. Karte mitgebracht. Das ist die Darstellung aus dem Delphischen Tarot. Und die wirkt zunächst mal etwas düster. Und das, was wir hier sehen, ist das Rad des Schicksals. Ähnlich wie in den anderen Darstellungen sind auch hier Menschen unterwegs, mal oben, mal unten. Aber wir haben hier auch 3 Frauengestalten und das sind die 3 Schicksalsgöttinnen, Klotho, Lachesis und Atropos. Und von denen wird in der Mythologie berichtet, dass die eine den Lebensfaden spinnt, die andere bemisst ihn und die dritte schneidet ihn ab. Und es wird auch berichtet, dass selbst Zeus, der große Gott im Olymp, der Chef von allen, das Gesetz der 3 Schicksalsgöttinnen akzeptieren musste. Dass also ihr Wirken mächtiger war als das des Zeus. Und ich finde diese Darstellung halt auch sehr sinnträchtig, sehr tiefsinnig. Denn sie zeigt uns ja hier oben in dem Teil auch so den Ausschnitt des Lebens, auf den wir so gerne fokussieren. Nämlich Ja, das Leben als Ponyhof, alles ist dufte, wir sind gut drauf, die Sonne scheint, wir haben keine Probleme. Aber die Karte verrät uns auch, dass es zum Leben gehört, Krisenzeiten durchzustehen und ja, vielleicht auch ein Stück weit dieses Vertrauen zu gewinnen, na, dass das Schicksal, wenn wir schon mit diesem Begriff arbeiten, etwas ist, was vielleicht gar nicht so sehr in unserer Hand liegt, oder ich würde es vielleicht so formulieren, wir können nicht alles kontrollieren, obwohl ein Teil in uns das so gerne möchte. Der Mensch, gerade der aufgeklärte Mensch des 20. und 21. Jahrhunderts, der will die Sachen im Griff haben. Und ich finde, das Tarot und die Astrologie lehren uns, dass es ein Irrtum ist, zu glauben, dass wir alles kontrollieren können. Es gibt eine Kraft, die ist größer als wir. Und diese Kräfte, die größer sind als wir, die werden in der Astrologie ja auch mit dem Planeten jenseits von Saturn in Verbindung gebracht. Und im Tarot sind es die Karten in der zweiten Hälfte, die uns sehr viel darüber erzählen können. Denn die zweite Hälfte der großen Arkana, die Karten von 11 bis 21, erzählen halt auch sehr viel über Prüfungen, die wir durchlaufen. Und eine erste Karte, die ich euch aus diesem zweiten Teil der großen Arkana zeigen möchte, die mir persönlich auch eine ganz wichtige Karte ist, ist die Karte der Gehängte. Das ist die Karte, die dem Neptun-Prinzip zugeordnet wird. Und ja, einige wissen es vielleicht. Ich bin natürlich Fische geborene mit drei Planeten im Zeichen Fische, mit Neptun als Rising Planet und ja, einem Jupiter im 12. Haus. Also das Neptun-Prinzip spielt in meinem Leben schon eine ganz große Rolle. Und ja, deshalb, aber nicht nur deshalb, finde ich diese Karte der Gehängte enorm aufschlussreich. Und was sehen wir hier? Wir sehen tatsächlich jemanden, der kopfüber an einem Baum hängt. Wer so schlaue Bücher über das Tarot gelesen hat, wird vielleicht wissen, dass dieser Baum, der da gezeigt wird, die Weltesche Yggdrasil ist. Das ist ein Baum in der germanischen Mythologie, und an dem hing ein Gott, der Gott Odin, 9 Tage lang. Und nachdem er da 9 Tage kopfüber hing, war er eingeweiht, oder nochmal anders formuliert, hat er dadurch, dass er an diesem Baum hing, die Runen oder das Geheimnis der Runen empfangen. Und die Runen sind ja auch wieder so germanische Symbole, die eine gewisse Ähnlichkeit zur jüdischen Kabbala haben und ja, die man im Grunde genommen auch bildhaft deuten kann. Hier in Deutschland sind die Runen natürlich ein Stück weit verbrannt, also verbrannt in Anführungsstrichen, denn sie sind natürlich in den Jahren von 1933 bis 1945 von den Nationalsozialisten benutzt worden und ja, deshalb für viele heute einfach auch nicht mehr so unbelastet benutzbar. Okay, gucken wir uns jetzt aber mal diese Karte etwas genauer an. Auch hier haben wir wieder einmal auf der rechten Seite die Darstellung des Marseille-Tarots, auf der linken Seite die Darstellung im Rider-Waite-Tarot. Und was besagt diese Karte? Interessant wäre ja jetzt von allen Teilnehmern zu hören, welche Assoziationen wachgerufen werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht im Umgang mit dem Tarot, dass jeder von uns, wenn er eine solche Karte betrachtet, etwas anderes spannend findet, oder der erste Blick fällt bei manchen, na, auf diese Art Heiligenschein um den Kopf. Andere sehen, der hat aber eine spannende Körperhaltung, was machen denn die Beine, ist das eine Yoga-Übung? Ne? Und anderen wiederum fällt auf, beim Rider-Waite-Tarot, er hat ein blaues Gewand, aber eine rote Hose, um Farben, das wissen ja vielleicht einige oder viele hier in dieser Runde, auch Farben haben ja eine symbolische Bedeutung und stehen für bestimmte Energien. So, vielleicht denken alle noch mal so kurz nach, was sagt diese Karte für mich aus? Was springt mich da an? Was fällt mir sofort auf? Was finde ich spannend an dieser Karte? Und noch viel spannender ist natürlich die Frage, finde ich das angenehm, wie der da so hängt? Oder finde ich das ganz furchtbar, so kopfüber an einem Bein, an einem Baum zu hängen? Andere sehen vielleicht, ja, das ist eine unbequeme Lage, aber der sieht ja super entspannt aus, der ist total relaxed. Dem scheint das nicht so viel auszumachen. Tatsache ist, eine Bedeutung dieser Karte, der Gehängte, hat genau mit dem zu tun, was ich vorhin ansprach, nämlich mit dem Kontrollverlust. Oder nochmal anders formuliert, wir alle kennen Situationen im Leben, in denen wir uns abgearbeitet haben, in denen wir versucht haben, ein Problem zu lösen, in denen wir eine schwierige Situation trotz aller Anstrengungen nicht bewältigen und nicht lösen konnten. Und dann gibt es dieses Moment, wo wir aufgeben. Und in dem Moment, wo wir aufgeben, in dem Moment, wo wir loslassen, und darüber berichtet diese Karte der Gehängte, in diesem Moment kann jemand anders als unser Ich, als unsere Willenskraft das Kommando übernehmen und möglicherweise sogar Lösungen kreieren, auf die wir mit all unseren Anstrengungen, mit all unserem Nachdenken gar nicht gekommen sind. Und das ist für mich eben auch der Bezug, den diese Karte zum Neptun-Prinzip hat. Denn wofür steht Neptun? Neptun als Herrscher des Fischezeichens, Neptun, der 1846 entdeckt wurde, 1846 im gleichen Jahr, als man zum ersten Mal anästhesieren konnte, also Menschen in eine Schmerz- oder Bewusstlosigkeit versetzen konnte. Und ich meine, dass Neptun sehr viel damit zu tun hat. Er wird ja auch immer als Fischeplanet für Täuschung, für Enttäuschung, aber auch für spirituelle Dimensionen des Lebens zuständig gemacht. Und ich meine, dass der Gehängte und das Neptun-Prinzip uns sehr viel darüber erzählen können, dass es wichtig ist, sich einer höheren Macht anzuvertrauen. Oder ich würde auch sagen, vielleicht darum zu beten, dass jemand anders als ich mit meinem kleinen Ich mir in einer schwierigen Situation weiterhilft. Und ich habe in meinen Beratungen und auch im Verlauf meines Lebens ganz spannende Erfahrungen mit dieser Karte gesammelt. Ich hatte nämlich mal eine Klientin, die zur Beratung da war und die schon ewig lange versuchte, aus ihrer Arbeitslosigkeit heraus sich zu bewerben, eine Stelle zu finden. Sie hatte alles versucht, unzählige Bewerbungen geschrieben und irgendwann hat sie aufgegeben und gesagt, okay, dann werde ich jetzt Hartz-IV-Empfängerin. Und dann hat sie diese Karte gezogen und einen Tag später hatte sie ein Stellenangebot im Briefkasten, hat sich beworben und hat die Stelle bekommen. Und sie hat mir gegenüber das auch so dargestellt, ja, dass sie im Grunde genommen, nachdem sie alle Anstrengungen auf sich genommen hatte und erschöpft war und nicht mehr weiter wusste, gesagt hat, Gottes Urteil. Ne, ich lege jetzt mein Schicksal in die Hände von anderen Kräften. Ja, und ich meine, dass das die tiefere Bedeutung dieser Karte der Gehängte ist, die Aleister Crowley nochmal in einer ganz anderen Form dargestellt hat, und zwar mit Anklängen an den Gekreuzigten. Ne, ich kannte mal in Bochum jemand, der hat sich diese Tarotkarte tatsächlich auf den Oberarm tätowieren lassen. Fand ich etwas mutig, aber nun gut, why not? Interessant finde ich hier halt auch nochmal die Schlangen. Ne, hier oben sehen wir eine Schlange und hier unten sind Schlangen. Und ich glaube, dass Aleister Crowley diese Tarotkarte der Gehängte, ne, tatsächlich auch mit dem Leben oder dem Opfer von Jesus Christus verbunden gesehen hat. Ich habe euch dann noch ein Bild, ein Foto eines echten Neptuniers mitgebracht. Ich finde, der sieht ziemlich zugedröhnt aus. Das ist Rio Reiser, König von Deutschland. Und wenn wir noch genug Zeit haben, werde ich zum Ende hin ein bisschen darüber erzählen, dass er mit seiner Band Tonsteine Scherben in den 80er Jahren die 22 großen Arcana-Karten des Tarots vertont hat und daraus 22 Songs gemacht hat. Und die Entstehungsgeschichte dieser 22 Lieder zu den 22 Karten der großen Arcana ist unglaublich beeindruckend. Okay, wir kommen jetzt erstmal zum zweiten Teil. Ich habe ja schon angekündigt, ich werde im zweiten Teil etwas darüber erzählen, wie ich das Tarot in meiner astrologischen Arbeit nutze. Und das erste Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, zeigt ein sogenanntes Gruppenhoroskop. Das Gruppenhoroskop ist ja eine Methode von Christoph Niederwieser, einem Kollegen, den ich sehr wertschätze. Und das Gruppenhoroskop eignet sich hervorragend, um Gruppen von 3, 4, 5, 6 Personen astrologisch zu analysieren. Ihr seht hier aber ein Gruppenhoroskop von nur 2 Personen. Da hätte ich ja auch gut eine Synastrie machen können. Was ich auch gemacht habe, ich erzähle auch gleich, wer da bei mir zur Beratung war. Und zunächst mal möchte ich euch aber bitten, dieses Gruppenhoroskop anzugucken. Und hier sieht man ja direkt auf den ersten Blick, da ballen sich ganz viele Planeten auf der fixen Achse in den Zeichen Skorpion, Wassermann und Löwe. Ne, wir sehen auch die beiden Sonnen, eine Wassermannsonne und eine Skorpionsonne. Ne, wir sehen einen Aszendenten im Löwen und einen Aszendenten im Skorpion. Und diese beiden Personen, die übrigens auch beide gemeinsam bei mir zur Beratung waren, sind 2 Schwestern. Und zwar eine ältere Schwester und eine jüngere Schwester. Und ich habe hier nochmal die Konstellation, die markanten Konstellationen der beiden aufgelistet. Und kleine Nebenbemerkung, vielleicht auch ganz interessant für diejenigen, die astrologisch arbeiten. Ich habe mal nach einem Vortrag von Karen Hamaker-Sondag, so vor 4, 5 Jahren auf dem Astrologenkongress angefangen, zu jeder Beratung ein Beratungshoroskop zu machen. Das heißt also, ich erstelle ein Horoskop auf den Zeitpunkt, wo jemand zu mir zur Beratung kommt. Und jetzt ist es ja so, manchmal kommen die Leute ein paar Minuten zu spät, manche kommen auch 10 Minuten früher. Na, da muss man natürlich noch mal eben schnell in die App gucken. Und es ist super spannend, da einfach nur auf den Aszendenten zu schauen, denn der Aszendent des Beratungshoroskops verrät meines Erachtens sehr viel darüber, mit welchen Anliegen Menschen in die Beratung kommen. Und diese beiden Schwestern kamen unter einem Löwe-Aszendenten in die Beratung. Und es stellte sich dann auch im Verlauf der Beratung, da habe ich natürlich die beiden Horoskope synastrisch angeguckt, habe mit den beiden sehr viel über die wechselseitigen synastrischen Aspekte gesprochen. Ich habe auch ein Kombin gemacht. Und im Verlauf der Beratung stellte sich halt heraus, dass diese beiden Schwestern einen absoluten Konkurrenzstreifen miteinander hatten. Und Geschwisterkonkurrenz ist ja sehr verbreitet. Ich meine zwar nicht, dass das sein muss, dass Geschwister immer in Konkurrenz sind, aber je nachdem, wie die Eltern mit den Kindern umgehen, kommt das eben sehr häufig vor, dass die Kinder in jungen Jahren um die Liebe und Zuneigung der Eltern konkurrieren und dass sich diese Konkurrenz zumindest bei diesen beiden Schwestern, die auch schon etwas älter sind, wie man an den Geburtsdaten sehen kann, dass sich diese Konkurrenz bis heute fortsetzt. Und beide litten sehr unter dieser Konkurrenz. Und im Verlauf des Gespräches erfuhr ich dann auch, dass sie über 6 Jahre gar keinen Kontakt hatten, also wirklich auch so zerstritten waren, sich wechselseitig so verletzt hatten, dass sie erstmal lange, lange Zeit Distanz gebraucht haben, um wieder aufeinander zuzugehen. Und jetzt waren sie in dieser Phase der vorsichtigen Annäherung und hatten diese Beratung bei mir eben auch gebucht, um nochmal zu gucken, wie können wir lernen, uns in unserer Unterschiedlichkeit, in unserer Gegensätzlichkeit, die ihnen auch ohne Horoskop schon klar war, wie können wir uns wechselseitig, gegenseitig akzeptieren? So, und was ich in dieser Beratung gemacht habe, ich habe die Tarotkarten genommen und eine Tarotkarte ausgesucht. Also ich habe keinesfalls eine von den beiden oder beide eine Karte ziehen lassen, sondern ich habe ganz bewusst eine Karte genommen, auf den Tisch gelegt, und zwar diese Karte. Die Sonne. Und ich habe die beiden Schwestern dann gebeten, sich diese Karte anzugucken, um mir zu berichten, was sie auf dieser Karte sehen. Und das war sehr interessant. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ihr seht, die ältere Schwester hat ihre Sonne im 12. Haus, die jüngere Schwester hat ihre Sonne im 6. Haus. Die ältere Schwester hat eine Skorpionsonne und einen Skorpion-Aszendent, die jüngere Schwester den Löwe-Aszendent und eine Wassermannsonne. So, und ich habe natürlich die Karte, die Sonne ausgewählt, weil sie tatsächlich auch für das astrologische Sonnenprinzip steht. Man könnte auch sagen, sie verkörpert so all das, was wir mit der Löwe-Energie verbinden, Kreativität, Schöpferkraft, Lebensfreude, Vitalität. Wir sehen die Sonnenblumen, wir sehen die Sonne. Und jetzt wird es ganz interessant. Ich habe die Schwestern, wie ich gerade schon mal sagte, gebeten, nochmal zu gucken, was sie auf dieser Karte sehen, was sie auf dieser Karte besonders anspricht. Und die ältere Schwester sagte, die mit der Sonne in 12, also ich würde ja am liebsten hinter der Mauer sitzen, weil da habe ich meine Ruhe, da kann ich für mich sein. Und die jüngere Schwester sagte, ich wäre so gerne das kleine Kind auf dem Pferd, aber sie lassen mich ja nicht. Und dann entspannt sich ein ganz interessanter Dialog, den ich natürlich auch ein Stück weit so angeleitet habe. Ich habe sie dann nämlich gefragt, wer soll dich denn stören, ein fröhliches Kind auf dem Pferd zu sein? Ja, meine Schwester, sagte sie. Ich sage, ja, aber die sitzt doch hinter der Mauer. Und in dem Moment ist tatsächlich bei dieser jüngeren Schwester was passiert. Dieses Bild, diese bildhafte Darstellung hat etwas in ihrer Seele berührt. Und ich sah tatsächlich an ihrer Körperhaltung, in ihren Gesichtszügen, dass es einen Klickmoment gegeben hat. Na, dass sie tatsächlich anfing, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, dass es gar nicht ihre Schwester ist, die sie nicht leben lassen möchte, die sie nicht das Kind sein lassen möchte, sondern dass es wohl möglich etwas in ihr ist, was sie daran hindert, so dieses Sonnenpotenzial voll und ganz auszuschöpfen. Und gleichzeitig fing sie an zu verstehen und auch die ältere Schwester begann zu verstehen, wie sich eine 12.000-Sonne manifestieren kann. Und dass die 12.000-Sonne tatsächlich nicht so scharf darauf ist, im Vordergrund zu stehen, sondern lieber so ein bisschen im Hintergrund bleibt. Und ich meine ja, dass so diese Aussagekraft von Bildern auch noch mal etwas ganz anderes in uns berühren kann, als Worte das tun können. Und natürlich können wir in der astrologischen Beratung, ne, wenn wir anderen Menschen ihr Horoskop erklären, auch versuchen, diese Menschen zu erreichen, ne, ihr Herz zu berühren. Wir können versuchen, ihnen Erklärungen anzubieten. Und wenn wir viel Glück haben und unser Gegenüber offen ist und wir vielleicht auch die richtigen Worte finden, die richtige Sprache sprechen, dann kann auch eine astrologische Beratung ganz viel in Gang setzen. Aber ich glaube eben auch, dass Bilder uns nochmal anders berühren. Und wie gesagt, ne, ich habe da keine Karte ziehen lassen, sondern habe im Verlauf der Beratung, einfach um nochmal die Ebene zu wechseln und auch um die beiden zum Dialog einzuladen, diese Karte auf den Tisch gelegt mit ganz spannenden Ergebnissen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, es wird nochmal ein Handout geben mit den Zuordnungen von Tarotkarten zu Planeten und so weiter. Und vielleicht fühlen sich einige hier in der Runde inspiriert, sofern sie astrologisch beratend tätig sind, das auch mal auszuprobieren. Ich finde es super spannend. Okay, wie arbeite ich sonst mit den Tarotkarten in der Beratung? Hier an der Stelle muss ich vielleicht sagen, wie habe ich mit Tarotkarten in der Beratung gearbeitet? Ich habe es nochmal nachgehalten, ungefähr von 2004 bis 2014, zu Beginn von jeder Beratung, die ich gemacht habe, mein Gegenüber ganz am Anfang, bevor ich überhaupt in das Beratungsgespräch eingestiegen bin, eine Tarotkarte ziehen lassen. Warum habe ich das gemacht? Das werde ich jetzt erklären und auch, was ich dabei erlebt habe. Und der Punkt ist ja der, dass der Beginn einer astrologischen Beratung gerade für diejenigen, die jetzt eine Astrologie-Ausbildung absolviert haben, die anfangen, astrologisch zu beraten, nicht gerade leicht ist. Na, also ich mache ja in meinen Ausbildungsgruppen oder am Ende der zweijährigen Grundausbildung für viele meiner Teilnehmer ein Beratungstraining. Und da geht es halt auch darum, wie kann ich das Wissen, was ich gelernt habe, an den Mann, an die Frau bringen? Wie mache ich das? Ne? Wie gestalte ich eine astrologische Beratung? Womit steige ich ein? Wie beginne ich? Wie fange ich an? Und nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass der Beginn einer astrologischen Beratung vor allen Dingen dazu da sein sollte, in Kontakt zu kommen und eine Beziehung herzustellen und eine gemeinsame Gesprächsebene beziehungsweise eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich denke ja, dass wir Astrologen, wir Astrologinnen einen Übersetzerjob haben. Wir übersetzen die astrologischen Symbole in eine alltagsverständliche Sprache. Und dafür müssen wir aber ja auch erstmal wissen, welche Sprache spricht denn mein Gegenüber? Also so in welcher Welt ist mein Gegenüber zu Hause? Und wie trete ich in Kontakt? Und diejenigen, die vielleicht schon viel Beratungserfahrung haben, werden wissen, es gibt Menschen, mit denen kommt man sehr leicht und schnell in Kontakt, und es gibt welche, da ist es richtig schwer. Und ich will jetzt niemanden beleidigen oder verletzen oder ein Zeichen schlecht machen, aber meine Erfahrung ist, die Menschen mit einer starken Skorpionbetonung, die sitzen erstmal da und lassen eine Stunde erzählen. Und wenn man dann fragt und zwischendurch sich vergewissern will, ob das, was man sagen möchte, beim Gegenüber ankommt und zum Beispiel sagt, so, können Sie da was mit anfangen, dann sagen die ja. Und dann darf man weitermachen. Es gibt andere Klienten, da muss man aufpassen, dass man selbst noch zu Wort kommt. Na, die sind so übervoll mit etwas, was vielleicht noch nicht verarbeitet ist, und wollen das alles loswerden. Na, da ist es dann wichtig, das Gespräch zu lenken, die Gesprächsführung in der Hand zu behalten. Also das heißt, na, in der astrologischen Beratung gibt es auch viele Prüfungen und Herausforderungen. Und die erste Übung und Herausforderung ist halt herauszufinden, was möchte mein Gegenüber, was ist das Anliegen, mit dem jemand zur Beratung kommt, und wie finden wir diese gemeinsame Gesprächsebene. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, indem ich halt über 10 Jahre hinweg am Anfang eine Karte ziehen ließ, natürlich mit dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und dann habe ich meinem Gegenüber, den Ratsuchenden, Fragen gestellt. Und zwar die Fragen, die ich gerade auch schon mal in die Runde geworfen habe. Ich habe dann nämlich zum Beispiel gefragt, so, was fällt Ihnen auf? Was springt Sie an, wenn Sie diese Karte angucken? Und da habe ich immer wieder erstaunlich interessante Antworten bekommen. Und vor allen Dingen habe ich in der Art und Weise, wie jemand dieses Bild betrachtet hat, in der Art und Weise, wie jemand dieses Bild für sich gedeutet hat, ganz viele Hinweise bekommen, was könnte Thema in der Beratung sein. Ne, so, worum geht es hier? Und ich habe sehr häufig auch, ne, wenn dann jemand so 4, 5 Sätze gesagt hat, eine Idee bekommen, so, welche Sprache spricht dieser Mensch? In welcher Welt ist er zu Hause? Und ich mache das mal an einem praktischen Beispiel. Ne? Bochum, wissen vielleicht einige, ist ein richtiges Anthroposophennest, ähnlich wie Stuttgart. Ne? Wir haben hier die Anthroposophenbank, die GLS-Bank in Herdecke, das große Anthroposophenkrankenhaus. Und von da habe ich auch eine Menge Klientel aus dieser Szene. Jetzt bin ich ein bisschen gemein. Meist erkenne ich sie daran, dass sie sehr leise sprechen, vor allen Dingen, wenn sie Eurythmie betreiben. Was aber ganz interessant ist, es gibt ein ganz bestimmtes Vokabular, an dem ich sofort erkennen kann, ob jemand in dieser Welt der Anthroposophie zu Hause ist. Da gibt es nämlich zum Beispiel das freie Ich von Rudolf Steiner. Und das, was Steiner darunter verstanden hat, ist genau das, was wir als Sonne im Horoskop sehen. Ne? Und insofern, ne, ist es ganz wichtig für diejenigen, die astrologisch arbeiten, diese Sprache des Gegenübers zu sehen, wahrzunehmen und halt auch in diese Welt einzutauchen, die sich über die Sprache vermittelt, weil dann können wir unser Gegenüber erreichen. Gut, ich werde jetzt von einer weiteren Beratung berichten, die schon etwas länger zurückliegt. Ich glaube, 2009 war es, die mir aber so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Denn es war eine Frau, die zur Beratung kam und zu Beginn der Beratung folgende Karte zog. Der Stern, die Karte Nummer 17. Die Karten 17, 18, 19 sind ja im Tarot der Stern, der Mond, die Sonne. Und wir sehen hier auf dieser Karte eine Frau, eine allegorische Gestalt, die natürlich für den Wasserträger steht, das archetypische Bild des Wassermanns und dementsprechend ist diese Karte der Stern halt auch dem Wassermann-Prinzip und dem Uranus zugeordnet. Und obwohl hier Wasser in einen Teich gegossen wird und ich oft erlebt habe, ne, dass wenn Menschen diese Karte gezogen haben, sie entweder auf das Wasser fokussiert haben oder auf die Sterne, die die obere Bildhälfte dominieren. Und ja, manchen fällt auch auf, das ist eine nackte Frau, die hat ja gar nichts an. So, und die Frau in dieser Beratung sagte, da ist ja ein kleiner Vogel auf dem Baum. Und das war das Erste, was ihr aufgefallen ist, als sie diese Karte angeguckt hat. Sie sah den kleinen Vogel. Und das fand ich bemerkenswert. Und dann habe ich sie gefragt, aha, der Vogel, und was könnte denn dieser Vogel für sie bedeuten? Und dann sagte sie so leicht seufzend, die Vögel, die sind frei. Die Vögel, die können fliegen. Und ich wäre so gerne wie ein Vogel. Ich wäre so gerne frei. Und in dem Moment war mir natürlich klar, ne, dass sie ein ganz bestimmtes Thema im Horoskop als Anliegen in die Beratung mitbringt, nämlich das Thema des Planeten, der für Freiheit steht, und das ist der Uranus. Und jetzt zeige ich das Horoskop dieser Frau. Und wir sehen hier den Uranus in der Jungfrau, das ist ja die 60er-Jahre-Konstellation, Uranus-Pluto, später dann auch in der Konjunktion, so 66, 67. Und wir sehen hier Saturn in einer Opposition zu Uranus. Wir sehen eine starke Widerbetonung, eine starke Erdbetonung, wieder mit Löwe-Aszendent, wieder mit Löwe-Aszendent. Mond im Stier, Merkur im Stier und der Jupiter ist auch schon im Stier. So, und im Verlauf des Gespräches stellte sich heraus, dass sie, anders als ich mir das in der Vorbereitung gedacht hatte, so überhaupt keinen Zugang zu dieser uranischen Energie hatte. Sie hat zwar Venus im Quadrat zu Uranus, aber auch im Quadrat zu Pluto. Die Venus ist in Zwillinge und man denkt sich ja auch, Mensch, so ein Moment, so ein Widderchen, mit einem Löwe-Aszendent, die hat doch bestimmt unglaublich viel Kraft, dann noch den Mars im Widder. Tatsache war aber, dass sie selbst den Eindruck hatte, dass sie sehr gefangen ist in ihrem Job. Und es stellte sich im Verlauf des Gesprächs halt auch heraus, sie war alleinerziehende Mutter von zwei Jungs und sie war darauf angewiesen, Geld zu verdienen, um sich um die Kinder zu ernähren. Das heißt also, sie hatte eine volle Stelle und diese zwei Kinder. Und dann kann man sich natürlich am fünf Fingern abzählen, wie sehr sie eingebunden war und dass der Uranus für sie tatsächlich als Planet überhaupt nicht existent war. Und man kann sich auch sehr gut in diese Sehnsucht nach Freiheit hineinversetzen, wenn man eine solche Lebensgeschichte hört. Und ich habe dann mit ihr gemeinsam versucht zu überlegen, wie und auf welche Art und Weise dieser Uranus mehr Raum bekommen kann, wie er zu seinem Recht kommen kann. Und der Uranus in der Jungfrau, als Herrscher des siebten Hauses mit seinem Quadrat zur Venus in 11, da ist uns erstmal nicht so viel an Optionen eingefallen. Also Job kündigen ging nicht, weil sie musste ja die zwei Kinder miternähren. Die waren zwar inzwischen 12 und 14, aber waren immer noch sehr bedürftig und davon abhängig, dass sie das Geld heranschafft. Und dann haben wir so Schritt für Schritt versucht zu entschlüsseln, was heißt ein Deszendent im Wassermann, was heißt eine Venus im 11. Haus. Und wir sind dann letzten Endes auf eine Lösungsmöglichkeit gekommen, nämlich dass sie versucht, sich mit anderen alleinerziehenden Müttern zu verbinden. 11. Haus, Haus der Freundschaft, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, der Kontakt mit Gleichgesinnten. Und sie hat dann von sich aus im Verlauf unserer Beratung, als sie erzählt hat, was Wassermann bedeutet, was eine Venus in 11 bedeutet, was DC im Wassermann bedeutet, sie hat dann von sich aus so die Idee entwickelt, sie könnte doch einfach mal einen Aushang in ihrem Stadtteil machen und andere alleinerziehende Mütter suchen, damit man sich zusammentut, um vielleicht auch so etwas wie sich kümmern um die Kinder, die Beschäftigung der Kinder, ne, gemeinsam organisiert und dass sie dadurch sich kleine Freiräume verschaffen könnte, mal einen freien Nachmittag oder einen freien Abend. Und sie ist dann sehr zufrieden und glücklich, ne, aus dieser Beratung nach Hause gegangen. Und ich war im Nachhinein wirklich beeindruckt, dass es jemand schaffen kann, hinbekommen kann, mit Hilfe einer solchen Karte, mit Hilfe von einem kleinen Vogel, der gar nicht so offensichtlich ist auf dieser Darstellung, ne, Ideen zu entwickeln, wie man aus so einem real existierenden Gefängnis ein Stück weit herausfliegen kann, ne, wie man sich neue Freiräume schaffen kann. Ja, das war mal ein Beispiel dafür, wie wir in der astrologischen Beratung mit Tarotkarten arbeiten können, wie uns die Karten nochmal wichtige Hinweise geben können. Jetzt mache ich mal kurz das Licht an, denn hier in Bochum wird es lang dunkel. So. Ja, und jetzt kommen wir dann zum letzten Teil meines Vortrages. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen darüber reden, dass Künstler und Kreative sehr viel mit dem Tarot arbeiten, das Tarot nutzen als Anregung. Einige kennen vielleicht den wunderbaren Tarotgarten von Niki de Saint-Phalle in der Toskana. Für diejenigen, die morgen Abend auch angemeldet sind, morgen gibt es dann das Horoskop dieser Frau. Den Tarotgarten kann ich leider hier nicht präsentieren, denn ich habe es immer noch nicht geschafft, dahin zu reisen. Ich hatte vor ein paar Jahren mit einer Kunsthistorikerin eine Reise zum Tarotgarten angeboten. Die ist dann aber leider nicht zustande gekommen und jetzt im Moment, es wurde ja vorhin, bevor unser Themenabend hier gestartet ist, übers Reisen gesprochen. Im Moment ist es einfach schwierig, in die Toskana zu kommen. Aber Niki de Saint-Phalle hat ja nicht nur in diesem Tarotgarten riesige, wunderbare Skulpturen zu den großen Arcana-Karten gemacht. Sie hat die 22 Karten auch gemalt. Und es gibt immer mal wieder Ausstellungen zu ihrer Kunst, zu ihrer Lebensgeschichte. Vor ein paar Jahren war hier eine große Ausstellung in Dortmund, die ich mir angeguckt habe. Und da kann man dann halt auch ihre Version sehen, die auch noch mal ein ganz bestimmtes Licht auf diese Künstlerin wirft. Sie hat zum Beispiel den Tod, der dem Skorpion zugeordnet wird, als eine lachende Gestalt dargestellt. Und diejenigen, die ihr Horoskop kennen werden, wissen, dass sie ein Doppelskorpion ist. Man weiß, dass David Bowie die Tarotkarten auch einmal gemalt hat. Dali, auch eine ganz spannende Geschichte, hat ebenfalls ein ganzes Tarot-Deck gemalt. Und wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, wird feststellen, dass Salvador Dali zunächst den Auftrag bekommen hatte, ein Tarotspiel für einen James-Bond-Film zu entwickeln. Und der hat dann aber so viel Geld verlangt, ne, dass die Macher vom James-Bond-Film das nicht zahlen wollten. Dann ist das Projekt erstmal liegen geblieben. Irgendwann hat er es fertiggestellt und Dali hat natürlich auf sehr vielen Karten sich selbst gemalt. Als König der Münzen und in 4, 5 anderen Darstellungen, ne, der großen und kleinen Arcana-Karten taucht er selbst auf. War ja auch ein bisschen egozentrisch, der Gute. Ja, und wenig bekannt, ich habe es vorhin bei Neptun, ne, schon mal angedeutet, wenig bekannt ist es eine deutsche Rockband, Tonsteine Scherben, die 22 großen Arcana-Karten vertont hat. Und Tonsteine Scherben, ich weiß jetzt nicht, ob alle hier in der Runde diese Band kennen, das war so in den 70er Jahren eine Polit-Rockband in Berlin, die bei sehr, sehr vielen Konzerten umsonst gespielt hat. Und zum Beispiel die Besetzung eines Krankenhauses, des Bethanien-Krankenhauses in Berlin unterstützt hat. Und die haben so zu 5 oder 6 in den 70er Jahren in Kreuzberg gelebt und haben sich dann Anfang der 80er Jahre als Landkommune auf einen Bauernhof in Friesenhagen in Norddeutschland zurückgezogen. Und auf diesem Bauernhof, na, auf dem sie so ein bisschen das alternative Leben ausprobiert haben, haben sie sich halt auch sehr viel mit Astrologie und mit den Tarotkarten beschäftigt. Und damals war das ja so, dass so etwas wie Stundenastrologie in der Astrologie-Szene überhaupt noch nicht betrieben wurde. Erik van Sloten hatte seine großartige Überzeugungsarbeit hier in Deutschland noch gar nicht gestartet. Und Rio Reiser, der sich sehr intensiv mit Astrologie beschäftigt hat, entwickelte dann mit seinen Bandkollegen diese glorreiche Idee: Wir werden jetzt unser nächstes Album herausbringen und werden auf 2 CDs oder 2 Schallplatten, es waren ja früher noch Schallplatten, die 22 großen Arcana-Lieder vertonen. Und dann hat er sich hingesetzt und ein Horoskop ausgerechnet, um mit der Arbeit an diesem Album zu beginnen. Und das Horoskop ist überliefert. Und das seht ihr jetzt hier. Das ist ein Stundenhoroskop. Und zwar hat Rio Reiser, dann, nachdem er sich 3 Tage eingeschlossen hat und die Ephemeriden studiert hat, beschlossen, wir werden am 22. Januar 1980 morgens um 8:02 mit der Arbeit an diesem Album beginnen. Und ich sagte es schon, damals kannte sich niemand mit Stundenastrologie aus. Und diejenigen hier in der Runde, die stundenastrologisch versiert sind und sich dieses Horoskop angucken, werden wahrscheinlich den Kopf schütteln und werden sich denken, ja meine Güte, wie kann man denn nur unter einem Steinbock-Aszendent mit Saturn als Herrscher von 1 in Jungfrau in 8 ein erfolgreiches Projekt starten wollen? Das kann doch nicht gut gehen. Und de facto war es auch so, dass dieses Album ein riesiger Flop wurde. Also finanziell war es überhaupt nicht ertragreich. Man hat dann nämlich die Pressung von diesen Schallplatten an eine Firma weitergereicht, die wenig Geld dafür genommen hat. Und die Pressung war dann so schlecht, dass man diese Schallplatten gar nicht abspielen konnte und, und. Das ist für unseren Kontext aber vielleicht gar nicht so wichtig. Sehr spannend ist es, diese Entstehungsgeschichte dieser Songs nachzulesen. Und zwar hat man nämlich an jenem Morgen sich im Studio getroffen, hat eine Sektflasche an der Tür zerschellen lassen und hat dann für die Arbeit an den 22 Karten, an den 22 Songs, das Tarot befragt. Und die Karte, die dann gemeinsam gezogen wurde, war, die Karte der Teufel, die natürlich dem Saturn-Prinzip entspricht. Und da kann man dann wieder sagen, Zufall oder Plan. Ich würde sagen, die Karte spiegelt exakt die Zeitqualität wider, unter der man die Arbeit an diesem Album begonnen hat. Und was dann in der Entstehungsgeschichte sehr interessant ist, man kann das in einem Buch über die Geschichte dieser Band nachlesen, ist, dass sie tatsächlich 1,5 Jahre gebraucht haben, weil sie jeden einzelnen Song mit Hilfe von magischen Ritualen fertiggestellt haben. Das heißt, sie haben also zunächst mal numerologisch entschieden, in welcher Zusammenstellung Text und Musik geschrieben werden sollte. Und dann hatte jede einzelne Truppe, das waren dann immer so 2, 3 Bandmitglieder, die Aufgabe, die entsprechende Karte halt auch zu durchleben, bevor man sich hinsetzt und einen Text schreibt und bevor man dann anfängt, die Songs zu vertonen. Und dann wird berichtet, dass zum Beispiel bei dieser Karte der Gehängte, na, die Truppe, die den Text und die Musik für den Gehängten schreiben musste, sich tatsächlich überlegt hat, den Schlagzeuger, der zu dieser Dreiertruppe gehörte, ungefähr 1 Stunde lang kopfüber an einem Baum im Garten aufzuhängen. Und ja, der hat dann nach 10 Minuten geschrien, sie sollen ihn gefälligst wieder runterholen. Und ja, man kann sich so in etwa vorstellen, was passiert, wenn so eine wilde Chaostruppe da 1,5 Jahre lang, ne, versucht, die 22 Karten tatsächlich zu erleben und zu durchleben. Und ja, die einzelnen Situationen auf den Karten tatsächlich auch ganz real nachzuspielen. Ja, und ein Song, den ich sehr toll finde, den ich heute eigentlich gerne gespielt hätte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das klappen wird. Ich werde es aber gleich probieren, ist der Song »Der Turm stürzt ein«. Halleluja, der Turm stürzt ein. Und die Karte, der Turm, die 16. Karte im Tarot, die habe ich euch hier auch noch einmal mitgebracht. Ich finde, die illustriert vielleicht auch ganz gut die aktuelle Zeitqualität beziehungsweise die Zeitqualität, die wir jetzt erleben seit der Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock. Am 12. Januar des letzten Jahres. Und was jetzt die astrologischen Zuordnungen zu dieser Karte betrifft, da seht ihr hier, Aleister Crowley hat sie dem Mars-Prinzip zugeordnet. Andere wiederum sagen, das ist der Uranus, denn da ist ja ein Blitz, der in den Turm einschlägt und dazu führt, dass Feuer im Turm entsteht. Und wir sehen diese beiden Gestalten, die aus dem Turm springen. Wir sehen die Krone oben im Bild, die runterfällt. Und ja, ich glaube, dass diese Karte der Turm tatsächlich Situationen im Leben veranschaulicht, in denen eine feste Struktur, verkörpert durch den Turm, auseinanderbricht. Und ob das jetzt ein Blitz ist, der einschlägt, ne? Ihr wisst ja, dass Uranus auch zuständig ist für Erschütterungen, ne? Ihr wisst, dass der Uranus für plötzliche tiefgreifende Veränderungen stehen kann. Im delphischen Tarot, die Darstellung habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, ne, da sehen wir Neptun Poseidon, ne, der vor dem Turm die See aufwühlt und bewirkt, dass dieser Turm zum Einsturz gebracht wird. Und ich würde tatsächlich sagen, ja, alle drei überpersönlichen Planeten, sowohl Uranus als auch Neptun als auch Pluto, haben die Kraft und die Fähigkeit, saturnische Strukturen zu verändern oder zum Einsturz zu bringen. Neptun vielleicht über dieses Motto, steter Tropfen höhlt den Stein. Uranus vielleicht tatsächlich durch einen Blitzeinschlag und Pluto durch gewaltige Eruptionen. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, was wir jetzt alle seit einem Jahr erleben, und ich bin wahrscheinlich mit vielen hier in dieser Runde natürlich einer Meinung, dass das alles ziemlich furchtbar mit anzugucken ist. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, diese Prozesse furchtbar zu finden, in der Politik oder ne, bei der Art und Weise, wie verschiedene Menschen mit dieser Krisensituation umgehen. Ich finde aber, was auch sehr wichtig ist, ist einfach zu sehen, dass uns als Menschheit sehr viel um die Ohren fliegt, was veränderungswürdig ist, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, dass sehr viele, die so ein bisschen bewusster durchs Leben gehen, schon seit Jahren unter bestimmten gesellschaftlichen Umständen oder Missständen leiden. Und mir persönlich geht es so, dass ich mich schon lange frage, wie lange wird das noch gut gehen, was wir hier so als Menschheit betreiben. Und wenn Corona eins macht, dann ist es tatsächlich, viele von diesen Missständen nochmal für den Mainstream, für die breite Masse sichtbar zu machen. Und das finde ich gut. Ob und was wir jetzt alle daraus lernen oder die Verantwortlichen daraus lernen, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ne, der Turm, den man als ein Symbol für gewachsene, für stabile Strukturen sehen kann, vielleicht auch für Strukturen, die schon lange starr geworden sind, dieser Turm, der stürzt ein. Und ich versuche jetzt mal den Song von Rio Reiser und seinen Scherben zu spielen.
Monika? Monika, man hört nichts. Aber die Monika winkt, gell? Sorry, du tanzt alleine.
Du hörst nicht, Susanne.
Nein, niemand.
Niemand hört was. Ach, wie schade. Ja, das hättest du auch eine Minute früher sagen können. Ja, ich kann es jetzt leider nicht singen. Also das traue ich mich nicht. Ich finde es extrem schade. Ich glaube, ich werde Susanne den Song einfach noch mal rüberwerfen und vielleicht kann sie ihn dann mit der Mail verschicken. Gut, ihr seht hier aber auch noch mal ein Bild. Und zwar sind das zwei italienische Künstler, die tatsächlich das Tarotspiel auch noch mal interpretiert haben. Und hier seht ihr sie, wie sie La Torre, den Turm, zum Einsturz bringen. Und ja, von den beiden gibt es halt auch so ein kleines Büchlein und ein Heft und die 78 Karten. Und die haben so ungefähr 3-4 Jahre daran gesessen, dieses Kunstwerk fertigzustellen. Ich habe ja eingangs gesagt, ich habe mit meinen Ausbildungsgruppen halt auch sehr, sehr häufig oder in den Gruppen, in denen ich Astrologie und Tarot unterrichtet habe, einzelne Tarotkarten auch inszeniert. Wir haben es leider nicht geschafft, ein ganzes Tarotspiel zusammenzubekommen, aber ich wollte euch doch mal zwei Exemplare mitbringen. Und das hier ist die Karte 2 Schwerter. Die Tarotkundigen werden sie sicher sofort erkannt haben. Auf dieser Karte sitzt eine Frau auf einem Stuhl, hat die Augen verbunden und trägt 2 Schwerter in der Hand, aber sie lacht nicht so nett wie unsere Ulrike. Und die zweite Darstellung, die Tarotkarte 3 Kelche. Ja, leider ohne Wein oder Sekt. Ja, damit bin ich jetzt schon am Ende angekommen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt den Rest der Zeit noch mal nutzen, um Fragen zu besprechen. Ihr könnt mir auch gerne Fragen zu einzelnen Karten stellen, ne, wenn euch das ein Bedürfnis ist. Und ja, Susanne hat es vielleicht schon Fragen im Chat gegeben. Ich habe jetzt nicht in den Chat hineingeguckt.
Na, ich habe jetzt keine Fragen im Chat gehört, aber sag mal, Monika, machst du auch eine Ausbildung online über Tarotkarten und Astrologie?
Nein.
Nein, ist aber eine gute Idee, oder?
Ja, ist vielleicht nochmal eine Idee, wobei ich mir dann wirklich aus dieser Gruppe nochmal ein paar Inspirationen mitnehmen müsste, wie man das mit dem Kartenziehen hinbekommt. Weil ich finde ja, zum Tarotspiel gehört eigentlich auch wirklich dieses Ritual, die Karten auszulegen und eine Karte zu ziehen. Aber vielleicht kann das jeder zu Hause machen. Mal gucken. Also Tatsache ist, ich habe jetzt zwar letztes Jahr im März angefangen, auch Online-Seminare zu geben, Online-Abende zu veranstalten. Aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es mit der Pandemie schneller vorbeigeht. Ich bin nämlich ein großer, großer Fan von Präsenzunterricht. Und auch wenn mir das ganze Digitale sehr liegt, ich bin ja schon seit 97 im Internet unterwegs, finde ich für die Vermittlung von Astrologie und für die Vermittlung vom Tarot ist es einfach am schönsten, wenn man wirklich in einem Raum zusammensitzen kann. Aber ich werde natürlich nicht umhin kommen, in den nächsten Jahren auch noch mal das eine oder andere online weiterzureichen. Denn nach Bochum kommen nicht so viele zu Seminaren. Ich bin ja nicht in Berlin oder in Hamburg, wo man dann ein Wochenende in Bochum mit einer schicken Städtereise verbinden kann. Wir haben ja nicht so tolle Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und von daher werde ich mit Sicherheit in den nächsten Jahren viele von meinen Inhalten auch online anbieten.
Freue ich mich.
Ja, du bist immer willkommen, Susanne.
Danke.
Gut, dann stoppe ich jetzt erstmal meine Präsentation. So. Und jetzt eröffnen wir die fröhliche